Kontinent, das europäische Magazin. Mit Jochen Marmitt.
Herzlich willkommen. Wir wollen heute ein Museum der Unschuld besuchen, das aus Istanbul zu Gast in Deutschland ist. Wir haben Stacheln und Zacken. Es geht um den Seeigel aus Frankreich. Aber zunächst wollen wir nach Schottland schauen. Und dort geht es um etwas ganz Besonderes, was als Nationalsymbol gilt. Am Wochenende sind wir den Schotten ja schon recht nahe gekommen, zumindest mal beim Fußballspielen. Und da war wirklich was zu holen für das deutsche Team. Heute nun geht es um ein Tier, das die Schotten niemals hergeben würden, das für Schottland auch eine wichtige Rolle spielt. Dabei ist es ein Fabeltier. Das heißt, es gibt's überhaupt nicht. Das Einhorn. Schottisches Nationalsymbol, hauptsächlich wegen seiner Eigenschaften, die ihm zugeschustert werden, eigensinnig, stark und unbezähmbar. Also im Grunde wie die Schotten, die heute wieder davon träumen, unabhängig zu werden. Ein Museum im nordschottischen Perth hat nun die erste Einhornausstellung zusammengetragen und Gabi Biesinger war für uns vor Ort.
Die Besucherinnen und Besucher, die kurz vor 10 darauf warten, ins Perth Museum eingelassen zu werden, sind ehrlicherweise nicht wegen der Einhornausstellung gekommen. Sie möchten den Stone of Destiny sehen, den sagenumwobenen historischen Felsblock, der vor rund einem Jahr in der Westminster Abbey unter dem Thronstuhl lag, auf dem König Charles III. Gekrönt wurde. Der schottische Stein der Vorsehung stammt ursprünglich aus der Nähe von Perth, aus Scone, ist aber viel rumgekommen und hat erst kürzlich seine neue Heimat im frisch renovierten Perth-Museum gefunden und sich direkt zum Publikumsmagnet entwickelt. Aber Gedanken machen über Einhörner, das kann man sicher auch, wenn man eigentlich auf den Stone of Destiny wartet. Dass das Einhorn das schottische Nationaltier ist, ist der Besucherschlange durchaus bewusst. Klar weiß ich das, aber ich weiß auch, dass es nicht existiert, lacht Callum.
Well, I know the unicorn is the national animal of Scotland, but I also know it doesn't exist. It's a mythical creature that fascinates lots of people. Yeah.
Aber viele Leute sind davon fasziniert. Ruth denkt bei Einhörnern dagegen in eine ganz andere Richtung.
Usually it's 8-year-old girls and fairy dust in parties and things. That's usually what comes to my mind.
8-jährige Mädchen, Feenstaub und Kindergeburtstag. Das fächert die Bandbreite an Einhornfantasien schon mal ganz schön auf. Joel Philip Reed, Ausstellungsleiter im Perth Museum, hat sich mit so ziemlich allen Einhornfantasien auseinandergesetzt. Als die Welt vor Jahrhunderten nur mühsam zu bereisen war, gab es in Europa oft nur eine Ahnung von exotischen Tieren, die auf anderen Kontinenten zu Hause waren. In diesem Sinne sind Einhörner in einer Reihe mit Giraffen, Leoparden, Nashörnern und Elefanten zu sehen. In Europa kannte man sie meist nur vom Hörensagen.
Unicorns were probably perceived in the same light as, say, giraffes or leopards or rhinos or elephants. These are animals right on the fringes of European understanding.
Es gab generalstabsmäßige Expeditionen nach Afrika, um Einhörner zu suchen und nach Europa zu bringen. Eine wurde von einem Briten organisiert und führte in den Kongo.
He was seen by his colleagues as being very odd.
Der Organisator galt als sonderbarer Kauz, aber er hatte den sozialen Einfluss und die Mittel, diese Reise anzutreten in afrikanische Gegenden, in denen vorher wohl noch kein Europäer gewesen war. Wenig erstaunlich kamen sie ohne Einhorn zurück.
Obviously didn't find anything.
Doch immer wieder wurden angebliche Einhörner gesichtet, aber nur durch ein bisschen Trickserei ließen sich angeblich handfeste Beweise für ihre Existenz finden.
So on the one hand you've got travelers' accounts saying I returned from India and I saw a
Reisende kamen aus Indien wieder und sagten, ich habe ein Pferd mit Horn gesehen. Und dann gab es als Beleg eben diese Hörner. Doch die waren in Wirklichkeit die Spitzenzähne der Narwale.
This is proof that these creatures exist.
Narwale, die Meeressäuger aus der Familie der Gründelwale, haben einen schraubenartig aus dem Kiefer gedrehten Vorderzahn, der bis zu 3 Meter lang werden kann. Und als vermeintliche Einhornhörner im Mittelalter lebhaft gehandelt wurden, wegen der angeblich heilenden und reinigenden Wirkung. Ein Exponat im Perth Museum zeigt einen wertvollen Anhänger, den man am besten mit einer Art Tee-Ei vergleichen könnte. Er besteht zum Teil aus Einhornsubstanz, also eigentlich Narwalzahn, und wurde in den Trinkbecher getaucht, um Gift zu neutralisieren.
This object would have been dipped into water to purify water.
Man sieht hinten, dass an der vermeintlichen Einhornsubstanz Kratzspuren sind. Das Pulver wurde dann ins Getränk gerührt, um es zu entgiften. Das ist ein sehr wertvolles Objekt einer sehr reichen Familie.
English family.
Im Mittelalter herrschte große Vergiftungsparanoia. Nicht nur Königin Elisabeth I. fürchtete sich vor Giftmordversuchen, auch ihre Cousine Mary, Queen of Scots, die Elisabeth als Konkurrentin gefangen hielt, setzte auf Einhornpulver.
We've got a really nice record, a letter from Mary, Queen of Scots.
Wir haben einen Brief von Queen Mary an den französischen Botschafter, in dem sie ihn bittet, ihr Einhornpulver zu schicken, damit sie sich vor Gift schützen kann.
Unicornhorns.
Auch Kräuterkundlerinnen wie die Äbtissin Hildegard von Bingen propagierten Einhornpulver für Heiltinkturen. Doch eins steht felsenfest. Der Narwal-Zahnabrieb hatte absolut keinerlei Wirkung und gehört in die Kategorie pseudowissenschaftlicher Behandlungsmethoden.
Unicornhorns are completely packed into the kind of pseudoscience of how you treat people.
Und trotzdem ist das Einhorn so in der pharmazeutischen Branche verhaftet, dass zum Beispiel die Londoner Gilde der Apotheker bis heute zwei der Fabelwesen im Logo trägt.
The London Society of Apothecaries, their symbol is a pair of unicorns.
Aber wie kamen denn nun die Schotten zum Einhorn? J.P. Reed und ich stehen vor einer Schnitzerei aus Eiche, die eine Ritterrüstung zeigt, gesäumt von Einhörnern. In Schottland sind die Fabelwesen allgegenwärtig. Seit dem Mittelalter findet man sie eingemeißelt in Steinkreuze, Wappen oder Treppenaufgänge, eingestickt in Wandteppiche und geprägt auf Münzen. Sie sind Zeichen königlicher Autorität.
They're a very visible symbol of royal authority that you see across Scotland.
Im 15. Jahrhundert fingen die europäischen Königshäuser an, sich quasi als Markenzeichen mit Tiersymbolen zu schmücken. In Kastilien der schwarze Adler, in Frankreich das Stachelschwein, England wählte den Löwen und der schottische König James I. entschied sich für das Einhorn, das für Kraft und Tugend steht und das nicht eingefangen werden kann. Eine mögliche Erklärung, wie James I. auf das Einhorn kam, ist, dass er als König von den Engländern die ersten 18 Jahre seiner Regentschaft gefangen gehalten wurde. Also ein Tier zu wählen, das quasi nicht eingefangen werden kann, das sagt uns etwas über James.
James saying something about himself.
James VI., der später König von Schottland und England wurde, ließ seiner Tochter Löwe und Einhorn in den Kragen des Hochzeitskleides sticken, um die Markenzeichen des nun vereinigten Königreichs zu propagieren. Eine Jahrhunderte dauernde Werbekampagne.
This is an advert. This is being pushed over hundreds and hundreds of years as a royal branding project.
Auch im Wappen des aktuellen Königs Charles III. Sind sowohl das schottische Einhorn als auch der englische Löwe vereint. Dargestellt wird das schottische Einhorn in der Regel in Ketten gelegt.
This is a carved ceiling boss.
Das hier ist ein Deckenornament aus dem königlichen Palast in Linlithgow zwischen Perth und Edinburgh. Und wir denken, dass das schottische Einhorn immer in Ketten gezeigt wird, einmal wegen der Gefangennahme von James I. durch die Engländer, aber auch, weil die schottischen Könige der Stuart-Dynastie zeigen wollten, seht, wie mächtig wir sind, wir können angeblich unbezähmbare Einhörner fesseln. Nicht immer waren die Fantasien rund um die Zähmung von Einhörnern mit königlicher Macht und Stärke verbunden. Dem Mythos nach konnten eigentlich nur Jungfrauen diese wilden Tiere handzahm machen. Es soll der Duft der Jungfräulichkeit gewesen sein, der die Kreaturen anzog. Auf mittelalterlichen Ölgemälden wird gerne gezeigt, wie Einhörner mit Jungfrauen kuscheln.
You have an animal with a very phallic signifier.
Wenn ein Einhorn mit dem eindeutig phallischen Merkmal seinen Kopf in den Schoß einer Jungfrau schmiegt, dann kann wohl niemand abstreiten, dass das zumindest zweideutig ist. In der Malerei der italienischen Renaissance Mitte des 16. Jahrhunderts waren Einhörner als Keuschheitssymbole sehr populär. Die adelige Giulia Farnese etwa tätschelt auf einem Ölgemälde liebevoll ein weißes Einhorn, das ihr Reinheit attestieren soll. Das war vermutlich umso notwendiger, als sie die Geliebte von Papst Alexander VI. War, schmunzelt J.P. Reed.
The fact that she was the lover of Pope Alexander VI slightly undermines that, but maybe that's why she's kind of so keen on advertising her virtue.
Natürlich hatte auch die christliche Religion ihre eigene Einhornüberhöhung. Beliebtes Motiv, the unicorn in the garden, das Einhorn im Garten, wobei hinter diesem Garten wesentlich mehr steckt als Blumen und Sträucher. Im 14. und 15. Jahrhundert ist es eine beliebte Lesart, dass das Einhorn Jesus Christus selbst ist und der Garten mit der Mauer drumherum ist die schützende Gebärmutter der Jungfrau Maria.
The unicorn is a symbol of Christ And the garden is Mary's protective womb.
Doch das Museum in Perth bleibt nicht bei mittelalterlichen Marieneinhörnern stehen, sondern widmet auch der zeitgenössischen Symbolik von Einhörnern eine eigene Etage. In den vergangenen Jahrzehnten ist das Einhorn mit rosa Schweif und buntem Horn etwa zum niedlichen Kuschelobjekt in den Kinderzimmern kleiner Mädchen geworden, die sonst gerne Prinzessinnenkostüme anziehen.
To illustrate how common and popular unicorns are in popular culture.
Das Einhorn ist inzwischen in der Popkultur sehr beliebt. Spielzeug, Klamotten, Möbel und Kunst. Und wir haben all diese Exponate hier durch Crowdsourcing gesammelt, durch einen öffentlichen Aufruf. Man kann sich im Spielzimmer mit Einhorn-Devotionalien auch einhornmäßig verkleiden oder Einhörner malen. Sehr prominent hat auch die weltweite LGBTQ+-Community das widerstandsfähige Fabelwesen, das sich nie erwischen lässt, zum Symbol erkoren. Das macht Sinn, weil ein mythologisches Wesen die Möglichkeit bietet, eigene Werte hineinzuprojizieren. So wie das Einhorn im religiösen Kontext für Tugendhaftigkeit und Keuschheit stand, hat sich auch die LGBTQ+-Gemeinde jahrhundertealte Bedeutungen zu eigen gemacht, dass es eben ein sehr starkes Tier ist, das man nicht greifen kann und das schwer zu definieren ist. Das Perth Museum hat 6 zeitgenössische KünstlerInnen gebeten, sich mit der Einhorn-Symbolik auseinanderzusetzen. David Hutchinson hat einen Einhornkopf mit Regenbogenhorn und Polizeimütze in ein Drag Police Horse verwandelt. Er nimmt Bezug auf einen Ausspruch der ehemaligen britischen Innenministerin Suella Braverman, die in Anspielung auf die Teilnahme von PolizistInnen an Pride-Märschen erklärt hatte: Wir bezahlen die Polizei dafür, Verbrechen aufzuklären, nicht dafür, bei Paraden Flaggen zu schwingen oder mit Drag Queens zu tanzen. Den Schlusspunkt der Ausstellung setzt ein riesiges, aus groben Holzlatten gezimmertes, trojanisches Pferd. Natürlich Einhorn mit LED-blinkendem Horn in Regenbogenfarben. Es heißt auch Destiny, wie der berühmte Krönungsstein, und es ist kein Zufall, dass es im ersten Stock, direkt über dem historischen Stone of Destiny, provokant auf einer Art Empore, mitten im Museum thront, erklärt J.P. Reed.
We settled on the Trojan Unicorn, because the Trojan Horse obviously has protective qualities.
Das trojanische Einhorn dient einerseits als Schutzraum für die Menschen, die darin hocken. Aber es ist auch ein Symbol für Stärke, das hier seinen Raum einnimmt und sich nicht versteckt. Nach der jahrhundertelangen Marginalisierung von LGBTQ+-Menschen thront dieses moderne Kunstwerk direkt über dem Stone of Destiny, der über die Jahrhunderte für viele Menschen so eine große mythische Bedeutung transportiert hat.
Downstairs, which has created so much meaning for so many different people.
Auf kleinen Monitoren am trojanischen Einhorn kann man die interaktive Karte Queering the Map anklicken. Wenn man kleine Punkte auf der Weltkarte berührt, öffnen sich anonyme Berichte über Erlebnisse von LGBTQ+-Menschen. Etwa der einsame Punkt mitten in den schottischen Highlands. Hier habe ich zum ersten Mal einen Mann geküsst. Ein Hinweisschild warnt Eltern vor expliziten Inhalten. Mit dem trojanischen Einhorn hat sich J.P. Reed nicht nur Freunde gemacht. Es gab Beschwerden, dass das Kinderzimmer mit Einhornkostümen zu nah an der Karte mit queeren Erfahrungsberichten liege. Nun könnte man sogar noch mal auf das Einhorn als schottisches Nationalsymbol und die progressive Transgender-Politik der schottischen Regierung zurückkommen. 2022 hatte die schottische Nationalpartei SNP ein Gender-Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet, das Transmenschen die Änderung des Geschlechtereintrags erleichtern soll. Das Gesetz wurde dann zwar in London gestoppt, aber dem schottischen Einhorn hat die Nationalpartei mit dem Vorstoß doch irgendwie alle Ehre gemacht, oder?
It's such an obvious link to make, but I don't think anybody has made that link, you know?
Das sehe ich ganz klar so, lacht J.P. Reed. Aber ich glaube, bisher hat diese Verbindung sonst noch niemand hergestellt.
Die Reportage von Gabi Biesinger. Sie war unterwegs in Schottland, in Perth, bei der Ausstellung zum Einhorn, dem Schottischen, übrigens dort zu sehen bis Ende September. Sie hören SR2 Kulturradio mit Kontinent. Ihrem europäischen Magazin. Wir gehen nach Polen. Das galt lange als eines der homophobsten Mitgliedsländer der EU. Dort hatten sich zeitweise rund 100 Städte und Dörfer zu LGBT-freien Zonen erklärt, vor allem im katholischen Süden und Südosten des Landes. Auf der anderen Seite gelten die großen Städte als weltoffen. So sind diesen Monat in Warschau beispielsweise gleich 3 Pride-Paraden geplant. Was hat das nun alles mit dem neuen Mitte-Links-Bündnis um Donald Tusk zu tun? Wie ist die Lage der LGBTQ-Bewegung in Polen? Susi Makarewicz hat sich umgehört.
Ein wunderschöner Sommertag in Polens Hauptstadt Warschau. Rund 20.000 Menschen sind unter dem Motto »Die Zeit für Gleichberechtigung ist jetzt« zusammengekommen. Darunter auch Alicia. Ich bin hier mit meiner Freundin und mit meinem Sohn. Wir sind eine Regenbogenfamilie. Wir warten auf die Gleichstellung bei der Ehe oder zumindest auf die Anerkennung von Eheschließungen im Ausland. Die Teilnehmer der bunten Parade haben sich am Kulturpalast, dem Warschauer Wahrzeichen, getroffen. Der 29-jährige Daniel trägt ein Tanktop, blaue Sportshorts, schwarze Kniestrümpfe und einen Nasenring. Seine Arme glitzern blau, auch eine Regenbogenflagge hat er aufgemalt. Er ist aber nicht nur zum Feiern gekommen. Das ist ein wichtiges Ereignis, um zu zeigen, dass queere Menschen überhaupt existieren. Wir sind hier und wir werden immer da sein, ob es andere wollen oder nicht. Die Stimmung ist ausgelassen, es liegt aber auch eine Ernsthaftigkeit in der Luft. Nicht nur queere Menschen nehmen an der Parade teil, auch viele Unterstützer. So wie der 26-jährige Michał. Er hat eine bunte Blumenkette um den Hals und seinen kleinen Sohn auf dem Arm. Diese Parade ist wichtig wegen unserer LGBT-Freunde. Wir wollen sie unterstützen. Und Daniel zählt die aus seiner Sicht wichtigsten Forderungen der Community auf. Der Rechtsschutz von queeren Menschen, eheliche Gleichberechtigung, Grundrechte und eine grundsätzliche Gleichberechtigung. Seit die nationalkonservative PiS-Regierung im Herbst abgewählt wurde, hat sich auf dem Papier noch nicht viel für queere Menschen verändert. Dennoch, es herrscht ein Gefühl von Erleichterung. Diese Parade ist vor allem außergewöhnlich, weil wir jetzt mit einer schweren Zeit für LGBT-Personen abschließen und eine neue Wirklichkeit beginnt, sagt Rafał Dębe, ein Organisator der Parade, dem Radiosender Talk FM. Rückblick. 2019 haben sich vor allem in katholischen Gegenden rund 100 Städte und Dörfer zu LGBT-freien Zonen erklärt. Also Gebiete ohne eine, Zitat, LGBT-Ideologie. Dort sollten traditionelle Werte hochgehalten werden und zum Beispiel waren Veranstaltungen der queeren Community nicht erlaubt. Angestachelt wurden die Kommunen dazu auch von der damaligen PiS-Regierung. Erst Ende Mai hat die südöstlich von Warschau gelegene Stadt Radzin-Podlaski sich entschieden, ihre Zone aufzuheben. Der Aktivist Hubert Sobecki vom Verein Miłość nie wyklucza erklärt: Jetzt gibt es auf dem Papier keine Zonen mehr, aber die Menschen, die sie eingeführt haben und so denken, sind immer noch da. Das bestätigt auch das aktuelle Ranking der ILGA Europe, einer internationalen Vereinigung, die sich für die Interessen von queeren Menschen einsetzt. Polen belegt in ihrem Ranking zum 5. Mal in Folge den letzten Platz in der EU. Die neue Regierung hat versprochen, unter anderem einen besseren Schutz vor Hasskommentaren einzuführen und das Adoptions- und Heiratsrecht zu reformieren. Die Reformen stocken aber, weil zwischen konservativen und progressiven Kräften in der Koalition ein Streit um die genaue Ausgestaltung schwelt. Zurück bei der Gleichstellungsparade in Warschau. Tatsächlich treten dort 2 Minister ans Mikrofon. Katarzyna Kotula von der Neuen Linken, Ministerin für Gleichstellung und Befürworterin der Reformen, sagt: Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ohne Menschenrechte, ohne LGBT-Rechte. Sie will die Gesetzesänderung jetzt schnell auf den Weg bringen. Regierungsangehörige, die sich für die Rechte von sexuellen Minderheiten einsetzen, das war unter der PiS undenkbar. Hubert Sobecki betont, es reicht aber noch nicht. Politiker sind auf Gleichstellungsparaden nur Gäste. Wenn sie nur mit Flaggen schwenken und vor Kameras lächeln, laden wir sie nicht mehr ein. Sie haben konkrete Aufgaben zu erledigen.
Der Beitrag von Susi Makarewicz aus Polen. Und damit zu einem wirklich lesenswerten Buch, das Museum der Unschuld, das Buch des türkischen Nobelpreisträgers Orhan Pamuk. Das Museum der Unschuld ist aber auch ein echtes Museum, mitten in einem hippen Istanbuler Viertel. Es ist einzigartig auf der Welt, denn was das Buch schildert, eine Liebesgeschichte, das wird im Museum materialisiert. Da kommen also Liebespaare in dieses Museum, um die Artefakte der Liebe zwischen Füsun und Kemal zu sehen. Das sind die beiden Hauptfiguren des Buches. Das Ganze spielt in der Türkei der 70er und 80er Jahre. Unsere Kollegin Tina Fuchs ist der Frage nachgegangen, wie sich nun das Verhältnis zwischen Mann und Frau verändert hat, und war im Museum der Unschuld.
Was ist das nur, das die Faszination dieses Museums ausmacht, frage ich. Idil Deniz mit heller Lockenmähne und lebenslustig sprühenden Augen lacht. Sie führt mich gleich zu der hell angestrahlten Wand. Beim Nähertreten sehe ich, das sind ja lauter Kippen. Mal nur nervös angezündet, mal entschieden bis zu Ende geraucht, mal hastig, mal wütend ausgedrückt. Es sind die Zigarettenstummel von Füsun. Füsun, die große Liebe von Kemal, die unerreichbare. Kemal hat ihre Kippen heimlich eingesteckt und gesammelt, über Jahre. Jetzt hängen sie hier, fein säuberlich angepinnt, 4213 Zigarettenstummel mit kleinen Notizen darunter.
Her lip touches, no, they're, lipstick stains.
Ihre Lippen haben sie berührt, die Spuren des Lippenstifts auf den Zigaretten. Er hat alles von ihr gesammelt, alles, das sie berührt hat. Das ist, was das Museum zeigt, was Füsun gehört hat, was sie berührt hat, als Erinnerung.
Very romantic. Or insane.
Romantisch oder verrückt. Die meisten Besucher, die hierher kommen, fühlen sich tief berührt von der Liebe zwischen Kemal und Füsun. Es sind viele Paare.
I think the couples who come here,
sie glauben, ihre Liebesgeschichte sei einzigartig und dass ihre Liebe ewig hält. So wie die Liebe von Kemal.
Like Kemal's love. Yeah.
Manche kommen zum Museum der Unschuld, um ihren Heiratsantrag zu machen. Das Museum ist nach Art der Wunderkammern gestaltet, lauter Vitrinen mit alltäglichen Kleinigkeiten aus den 70er und 80er Jahren in Istanbul. Fotos, Kinotickets, Schuhe mit Pfennigabsatz, Kölnisch Wasser, ein buntes, eng tailliertes Kleid von Füsun. Jede Vitrine steht für eine Begegnung, ein Erlebnis von Kemal und seiner Geliebten. Erinnerungsstücke an die Frau, die er nicht bekommen konnte. Und jede der Vitrinen ist ein Kapitel im Buch. Idil Deniz zeigt mir kleine, vom Museum ungeplante Exponate. Mancher Besucher öffnet heimlich eine der Schubladen unterhalb der Vitrinen, um einen kleinen Zettel darin zu verstecken.
Some lady kissed the paper 4 times and then.
Sie hat den Zettel geküsst 4 Mal. Ja, hier vom Gymnasium. Und sie hat die erste Zeile aus dem Buch aufgeschrieben.
And they wrote the first line of the book. Hayatım en mutlu anı imiş bilmiyordum.
Es war der glücklichste Augenblick in meinem Leben und ich wusste es nicht einmal. Idil Deniz führt mich in das Dachgeschoss. Hier stehen ein Bett und ein Stuhl, wie im Roman beschrieben. In diesem Raum hat Kemal dem Schriftsteller Orhan Pamuk seine Lebens-, Liebes-, Leidensgeschichte offenbart. Er hat erzählt, Pamuk hat aufgeschrieben. Hier wurde das Leben zum Buch. Oder war es umgekehrt? Durchbricht hier das Buch die Mauer zur Realität?
They get so disappointed to hear that Kemal is not a real
person. Besucher sind so enttäuscht, dass Kemal gar keine wirkliche Person ist.
Yeah.
Irgendwie scheinen sich alle danach zu sehen, dass es den Mann, der so intensiv liebte, wirklich gegeben hat.
Nowadays they don't get to feel this.
Heute sind die Empfindungen nicht mehr so stark, alles ist oberflächlicher. Das ist der Grund, warum sie die Geschichte so intensiv miterleben, das Museum so miterleben.
More intense when they get to be in the story, well, in the, as well, there in the museum.
Bevor ich das Museum der Unschuld verlasse, lasse ich mir das letzte Kapitel abstempeln. Dafür ist extra eine Stelle im Buch vorgesehen, damit ich weiß, dass ich auch wirklich hier war, im Museum zum Buch.
Das Museum der Unschuld mit Orhan Pamuk kuratiert übrigens gerade eine Wanderausstellung mit Stationen in München, Dresden und Prag. Sie hören SR2 Kulturradio, Kontinent, Ihr europäisches Magazin. Und damit kommen wir noch zu einer stacheligen Angelegenheit mit Zacken, zu Seeigeln. Die schmecken für manch einen gewöhnungsbedürftig nach Meer und nach Jod. An Frankreichs Küsten werden sie auf jeden Fall mit Festen gefeiert. Empfindliche Tiere auch gegenüber der Erwärmung der Meere. Erste Zuchtversuche gibt es schon, die sind aber noch in einem Erprobungsstadium. Stephanie Markert war an einem Strand bei Marseille, hat dort mit jungen Menschen gesprochen, die in ihrer Freizeit nach Seeigeln tauchen, sie dann aufknacken und mit Freunden bei einem Apéro verspeisen. Und eine Erkenntnis des Tages gleich vorweg: legt man Seeigel auf die flache Hand, dann pieksen sie gar nicht.
Bibib nennt er sich und er ist extra 40 Kilometer angereist, um Seeigel zu knacken. In der Hand hält er ein Goulandion, wie die Fischer am Mittelmeer eine Art Zange miteinander überlappenden Schneiden nennen.
Hier habe ich eine Krebszange. Hopp, und er ist offen. Die Zange bricht den Seeigel ungleichmäßig auf, aber es geht um die Stückzahl. Und das ist eben schneller als mit der Schere. Die schneidet ihn natürlich schön glatt und rund auf. Mit der einen Zangenklinge säubere ich den Seeigel noch, hole die Splitter des Gehäuses heraus und Verunreinigungen. Manch einer isst ja Seeigel. Nein, 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 ich nicht.
Bibibs Seeigelhälften mit den fünf orangefarbenen Gonaden, den wabbeligen, aber schön sternförmig angeordneten Keimdrüsen, finden reißend Absatz. Immer wenn Frankreichs Hauptstadt der Seeigel, Carré le Rouet bei Marseille, das stachelige Wesen feiert. Eve und Marianne sitzen auf ein paar Stufen, die zu den Anlegekais der Boote im Hafen führen. Die eine ist zum ersten Mal da, die andere Stammgast.
Es schmeckt super gut. Müssen Sie probieren.
Et vous mettez du citron?
Non, rien du tout.
Nein, wir tropfen keine Zitrone drüber, gar nichts. Wir essen sie Natur. 30 Euro haben wir für unser Plateau bezahlt. Darauf lagen 6 Austern und 1, 2, 3, 4, 8 Seeigel. Wir kommen aus dem Pariser Umland bis hierher, weil es ist sehr angenehm. Allerdings haben wir diesmal galizische Seeigel auf dem Teller. Die Einheimischen hatten nicht so viele Eier oder Gonaden drin. Da haben sie die Seeigel von woanders geholt. Schade, oder?
Ils sont de Galice parce que ceux d'ici ils ne sont pas très pleins. Donc les gens vont chercher des oursins ailleurs. Dommage, hein?
Seeigel sollen bis zu 200 Jahre alt werden, dank eines ausgeklügelten Immunsystems. Es gab sie schon vor den Dinosauriern. Seit hunderten Millionen Jahren besiedeln sie die Meere. Aristoteles schätzte ihre glibberige Innenarchitektur und die Gallier nutzten ihre Gehäuse in Druidenriten.
Guten Tag, bienvenue à Carré le Rouet.
Begrüßt Bürgermeister René-Francis Carpentier seine Gäste im Gemeindesaal. Und die strömen zu Tausenden in die 6000-Seelen-Kommune, die zu Seeigelfesten ihre Einwohnerzahl verdoppelt. Kein Wunder, Carré le Rouet ist für Monsieur le Maire
la capitale de l'oursin en France et dans le monde d'ailleurs.
Die Hauptstadt des Seeigels in Frankreich, eigentlich in der ganzen Welt. Carpentier kennt sich besonders in der jüngeren Geschichte aus. Er erinnert an die 1950er Jahre.
À l'époque, on ne pouvait pas marcher dans l'eau.
Damals konnte man nicht im Wasser laufen, ohne das Risiko einzugehen, sich Seeigelstacheln in den Fuß einzutreten. Es war das Paradies für Seeigel. Man musste sich entscheiden zwischen ihnen und den Füßen der Badenden.
So haben die Fischer damals einfach den Bürgermeister in Seeigeln aufgewogen. Aus dem Gaudi wurde ein Fest, andere Orte zogen nach. Die Bestände wurden überfischt. Bürgermeister Carpentier ist froh, dass in seinem Departement Bouches-du-Rhône der Seeigelfang seit letztem Jahr zeitlich halbiert wurde. Jetzt darf er nur noch von Mitte Dezember bis Ende Februar gesammelt werden. Das Ergebnis?
Seltsam, der Seeigel ist dieses Jahr wieder da. Es gibt viele. Aber wir Bürgermeister der Côte Bleue, der Blauen Küste, denken über seine Zukunft nach. Reicht die verkürzte Fangzeit? Sollen wir die Entnahme noch drastischer einschränken oder zeitweise ganz verbieten? Die Seeigelfeste sollen aus Tradition bleiben. Vielleicht machen wir Meeresfrüchtefeste daraus.
Mais nous conserverons les Oursinas de Carré le Rouet, qui sera peut-être Oursina des fruits de mer.
Schon jetzt werden im Hafen von Carré le Rouet nicht nur Seeigel geknackt. Auch Sardinenbrutzeln, Muscheln und Paella werden angeboten. Und aus den Hotdog-Brötchen ragen hier Oktopustentakel. An der Hafenmole steht Odile vom Tourismusbüro am Souvenirstand und zählt auf.
Des affiches, des cartes postales, des crayons de couleur.
Plakate, Postkarten, Mützen, Magnete, T-Shirts, Tassen, Strandtücher, Schürzen, Strampler und Netze. Natürlich alles mit Seeigelmotiv.
Et tout avec l'oursin.
D'accord. C'est la fête ici à Carillon-Roué et ça c'est quand même quelque chose de bien. Voilà, bon après-midi à toutes et à tous.
Wer sich eingedeckt hat, schlendert Richtung Tauchclub und Kapitänerie, an den schaukelnden Booten in der Hafenbucht entlang, zu den Ständen und langen Tischreihen und zu den echten Seeigeln. Die liegen in Plastikkästen, auf Papptellern oder Tabletts auf Tischdecken aus. Sie schimmern in vielen matten Farben, selbst grünlich, sind klein oder groß. Nur einheimische Seeigel, Fehlanzeige. Wenn schlecht Wetter war, holt sie Verkäufer Laurent von Zwischenhändlern.
Wir haben galizische Seeigel aus dem Atlantik. Die sind fleischiger und süßer. Und hier die aus dem Binnenmeer, Étang de Thaux. Sie sind kleiner und jodierter.
Das Dutzend aus Thaux für 15, die spanischen Riesen für bis zu 30 Euro. Ich höre auf Marianne und ihre Freundin und koste.
Avec le noir.
Voilà, là vous pouvez manger.
Ja, ich solle das Schwarze schön mitessen, nur nichts ausspucken und 1, 2, 3 noch einen Löffel für Maman nehmen.
Ça vous plaît? On crache pas ici, attention. Alors, encore une cuillère pour Maman.
Vielleicht schmeckt es anders, wenn man das Ritual einhält und die halben Schalen mit den Füßen im Wasser stehend auslöffelt. Nicolas aus Marseille hat es sich jedenfalls mit seinen Freunden schon mal auf den hellen Felsen direkt am Meer gemütlich gemacht.
Es ist ein Anlass, sich zu treffen, gemeinsam zu essen und zu trinken, die Sonne und das milde Klima selbst im Winter zu genießen.
Der junge Anwohner taucht selbst nach Seeigeln.
Près des roches, même en centre-ville de Marseille, on peut en trouver.
Nahe an den Felsen. Selbst im Stadtzentrum von Marseille gibt es sie an Brücken und an Hafenbuchten. Kleine sympathische Spots, ein Schnorchel reicht, dazu Handschuhe und eine gute Neopren-Kombi. Aber aufgepasst, die Polizei kontrolliert streng. Sie zählen, ob man nicht mehr als 12 hat und sagen, der ist zu klein, den müssen sie freilassen.
Exactement, il les compte et il dit celui-là vous devez le relâcher.
Eigentlich sind sogar 2 Dutzend pro Taucher und Tag erlaubt. Aus dem Meer gefischt werden die Meereskastanien mit Piken, Haken, mit Reusen oder Schleppnetzen. Nicolas Kumpel Vincent streicht sich zufrieden über den Bauch.
Wir haben 1 Dutzend gegessen. Sie sind so lecker, das zündet.
Nicht jedermanns Sache. Auch wenn sie nussig oder süß schmecken können, viele Proteine und Mineralien in ihnen stecken und kaum Fett. Manch Gast freut sich, dass es auch Pommes gibt. Vincent ist entsetzt und bleibt hartnäckig.
Oh nein, man kann sie auch mit Brot essen. Das mildert den Geschmack. Beim ersten Mal muss man sich zwingen, aber dann gewöhnt sich der Gaumen dran, an den Geschmack von Jod. Noch etwas Butter aufs Brot, die kleine Zunge auftunken, das ist Cha-Cha.
Zumindest sollen auch Neurotransmitter wie in Kakao oder Cannabis drinstecken. Vielleicht daher die Euphorie. Die hegt auch Loïc für den Seeigel. Er stammt aus der Gegend, schlendert an den Ständen entlang. Loïc will mit einem Vorurteil aufräumen. Es geht um die Stacheln des sensiblen Wesens. Nicht um die der giftigen Exemplare, sondern jene buschigen, kurzen, der violetten oder bräunlichen, essbaren Sorten.
Ich bin früher nach ihnen getaucht. Wenn man auf einen Seeigel tritt, ist das wie eine Nadel. Aber wenn man ihn vorsichtig greift, dann piekt er gar nicht. Dann ist er ganz weich wie ein richtiger Igel. Ich hatte nicht mal Handschuhe an. Man muss ihn abpflücken, denn er klammert sich fest.
Seeigel zu züchten ist mühsam, belegen Versuche am Atlantik. Im Ärmelkanal wird er seit letztem Herbst auf einer Plattform im Meer weiter erforscht. Korsika erwägt ab 2025 ein 3-jähriges Fangverbot. Und auch an der blauen Küste bei Marseille bleibt man wachsam. Hier, wo im sauberen Wasser Neptungräser gedeihen, soll der stachelige Seeigel erstmal selber schlemmern.
Die Reportage von Stefanie Markert. Frankreichs Kult um die Seeigel. Soweit Kontinent, Ihr europäisches Magazin auf SR2 Kulturradio für heute. Können Sie gerne nochmal als Podcast nachhören oder weiterempfehlen in der ARD Audiothek. Auf sr2.de gibt's auch alle Informationen. Und für heute verabschiedet und bedankt sich Jochen Marmitt.